Und schlagt gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt, den Philipperbrief auf. Ich möchte heute in Philipper 4 weiter predigen. Ich möchte aber meine Predigt mit einem Zitat beginnen von Martin Lloyd-Jones, der zu einem bestimmten Text der Bergpredigt Folgendes geschrieben hat. Der Glaube ist nach der Lehre unseres Herrn in erster Linie Denken. Und das ganze Problem eines Menschen mit wenig Glauben besteht darin, dass er nicht denkt. Er lässt sich von Umständen überwältigen. Die Bibel ist voller Logik und wir dürfen den Glauben niemals als etwas rein Mystisches betrachten. Wir setzen uns nicht einfach in einen Sessel und erwarten, dass uns wunderbare Dinge widerfahren, das ist kein christlicher Glaube. Christlicher Glaube ist im Wesentlichen Denken. Wenn man das so hört, ja, vielleicht kommt es dem einen oder anderen etwas überspitzt vor, dass es doch eine ja sehr überspitzte These ist, dass unser Glaube nur Denken ist oder hauptsächlich Denken. Aber auch die Bibel redet in gewisser Weise darüber, zum Beispiel in Sprüche 4, Vers 23, wo es heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wenn hier vom Herzen die Rede ist, dann geht es nicht einfach um unser körperliches Organ. Nein, die Bibel meint mit dem Herz unseren inneren Menschen, unseren Verstand, unseren Willen, auch unsere Gefühle. Und dazu, zum Herzen, gehören eben auch die Gedanken. Und diese spielen wiederum eine wichtige Rolle, wenn es auch um unser praktisches Leben geht. Bevor wir Taten ganz praktisch ausführen, passieren viele Gedankengänge in unserem Herzen. Und so fließt eben unser praktisches Leben vom Herz und damit auch von den Gedanken her nach außen. Und Paulus geht eben in den Versen, die wir heute betrachten wollen, auch auf die Gedanken ein. Und so möchte ich hier den Predigttext aus Gottes Wort lesen. Philipper 4, die Verse 8 und 9. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohl lautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen. Paulus hatte vorher schon im vierten Kapitel einige praktische Dinge angesprochen. Zum einen das Gemeindeleben. Er hatte auch aufgezeigt, wie man aus der tiefen Beziehung mit dem himmlischen Vater heraus als Christ leben soll. Aber jetzt geht er noch mehr so wirklich auf das ganz Praktische ein, wenn man so sagen kann. Und er geht darauf ein, wie man auf eine untadelige, gottgefällige Weise leben soll. Und dazu zeigt er eben auf, worauf man jetzt seine Gedanken richten soll. Auch in diesen Versen verbindet Paulus also unsere Gedankenwelt mit unserem praktischen Leben. Und genau das wollen wir uns heute genauer anschauen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit vollkommener Leben durch richtig ausgerichtete Gedanken. Vollkommener Leben durch richtig ausgerichtete Gedanken. Und ich möchte anhand dieses Textes aufzeigen, dass weil eben unser Leben aus dem Herzen entspringt, deswegen müssen wir unsere Gedanken auf das Vollkommene richten oder auf vollkommene Dinge richten. Und dadurch soll jeder von uns angespornt werden, seine Gedankenwelt zu prüfen und dann auch die richtigen Mittel in Anspruch zu nehmen, diese Gedankenwelt zu reinigen, damit daraus eben ein immer heiligeres, vollkommeneres Leben entspringen kann. Und zuerst möchte ich eben diese Tatsache nochmal vertiefen, dass das Leben im Herzen entspringt. Das ist der erste Punkt, das Leben entspringt im Herzen. Und im zweiten Punkt soll es darum gehen, wovon unsere Gedankenwelt geprägt sein soll. Und dann im dritten Punkt zuletzt will ich noch aufzeigen, was uns in diesem ganzen Vorgehen auch helfen kann. Also so auf Hilfsmittel. Also der erste Punkt, das Leben entspringt im Herzen. Vers 8 haben wir gerade gelesen, enthält eine Reihe oder eine Liste von Dingen, wo Paulus sagt, auf das sollt ihr bedacht sein. Oder meine Übersetzung sagt, diese Dinge erwägt. Und dieses Wort, das Paulus gebraucht, hat unterschiedliche Bedeutungen. Es kann unter anderem sehr kaufmännisch gebraucht werden und einfach rechnen meinen. Aber es meint dann auf der anderen Seite auch zurechnen, also wenn man zum Beispiel eine Schuld zurechnet. Paulus sagt in Römer 6, wo er dieses Wort auch gebraucht, wir als Christen, wir sollen uns der Sünde für tot halten, also dieses für halten oder rechnen, sich selbst als der Sünde für tot rechnen, ist auch das gleiche Wort. Dann bedeutet dieses Wort aber eben auch bedenken bis hin zu etwas ersinnen, also wirklich in seinem Herzen auch etwas ersinnen, etwas planen. Und ich denke, egal welche Bedeutung man jetzt heranzieht, man sieht, dieses Bedenken, dieses Erwägen ist eine Tätigkeit unseres Verstandes und unserer Gedanken. Wenn ich habe jetzt im deutschen Wörterbuch mal dieses Wort erwägen nachgeschlagen und dort wird es so definiert, prüfend, abwägend überlegen und durchdenken. Oder es kann auch so weit gehen, Vor- und Nachteile abzuwägen. Paulus fordert die Philipper also dazu auf, die Gedanken wirklich um etwas Bestimmtes kreisen zu lassen, Dinge abzuwägen, für und wider zu prüfen. Und damit will Paulus nicht sagen, dass unser Christenleben einfach etwas Intellektuelles ist. Ja, wir müssen einfach klar denken, gutes Denken, und dann passt alles. Nein, darum geht es nicht. Es sind nicht nur theoretische Gedankengänge des Verstandes, denn dieses griechische Wort, das Paulus benutzt, bedeutet ja, Dinge in den Gedanken so abzuwägen, damit man nachher auch entsprechend dieser Gedanken praktisch handelt. Unser Leben entspringt im Herzen. Und so ist es ja eben, wenn, bevor du etwas tust, wägst du ab. Was ist gut und richtig? Was werden vielleicht auch die Konsequenzen meines Handelns sein? Was werden Menschen darüber denken, wenn ich dies oder das tue? Vielleicht auch als Christ, sage ich mal, sollte man sich auch darüber die Gedanken machen, wie wird Gott das finden, wenn ich jetzt dies oder jenes tue? Natürlich, wir denken nicht vor jeder Tat darüber nach, aber ich glaube, vieles läuft auch im Unterbewusstsein. Aber eben auch dieses Unterbewusstsein ist von unserer grundlegenden Herzenshaltung, von unserer grundlegenden Denkweise, also von unserer Gesinnung geprägt. Und so sehen wir auch in der Bibel, dass dieses Prinzip, dass unser praktisches Leben eigentlich im Inneren entspringt, das sehen wir an vielen Stellen bestätigt. Zum Beispiel stellt Paulus in Epheser 4 dar, wie das Innere von ungläubigen Menschen aussieht und welches Leben dann da auch daraus folgt. Er redet zum Beispiel von der Nichtigkeit ihres Sinnes, er redet von Unwissenheit, er sagt, sie haben einen verfinsterten Verstand und sie haben verhärtete Herzen. Und diese innere Dunkelheit führt dazu, dass sie sich aller Ausschweifung hingeben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben, so beschreibt Paulus in Epheser 4. Und da sehen wir, der Verstand, unser Herz bestimmt unser Handeln, unsere Gesinnung bestimmt unser Handeln. Böse, unreine Gedanken führen zu unreinem Handeln. Und als Antwort, also Paulus nimmt das als Beispiel, wie die Christen nicht leben sollen, und als Antwort darauf sagt er nicht einfach nur, ja, ihr sollt jetzt halt anders leben. Nein, er weist auch die Christen darauf hin, dass sie ja diesen alten Menschen mit all seinen betrügerischen Begierden, so sagt er es, den haben sie abgelegt und sie sollen jetzt erneuert werden in dem Geist ihrer Gesinnung. Also auch hier, wenn er zu den Christen redet, spricht Paulus wieder den Verstand an, die Gesinnung, unsere Gedankenwelt. Diese muss zuerst erneuert werden, damit daraus dann eben auch das heilige Leben fließt. Denn nur wenn wir mit unseren Gedanken erstmal auch verstehen und erkennen, was vor Gott gut und heilig ist, werden wir uns auch mit unserem Willen dafür entscheiden. Nur wenn der Heilige Geist uns wirklich wahre Schönheit, die wir im Wesen und Willen Gottes finden. Nur wenn der Heilige Geist uns das aufzeigt, werden wir auch danach streben, diesen Willen Gottes und diese Schönheit auszuführen und auszuleben. John Owen, einer der Puritaner, sagt dazu, das Gute, das der Verstand nicht erfassen kann, kann der Wille nicht wählen und kann die Zuneigung nicht ergreifen. Also erst, wenn wir wirklich mit dem Verstand verstehen, was gut und schön ist, werden unsere Zuneigungen darauf gerichtet und dann wird unser Wille bewegt, diese Dinge auch zu tun und all das passiert eben im Inneren. Und dazu ist es unsere Aufgabe, alles abzuwägen, unsere Gedanken zu prüfen, unsere Gedanken auch ganz bewusst auf gute Dinge zu richten, um eben unsere Zuneigung und unseren Willen dahin zu lenken, das Gute auch auszuüben. Und Paulus fordert hier ja auf, es ist eine Aufforderung, dass wir unsere Gedanken auf etwas richten sollen. Und damit weist er darauf hin, dass es auch in gewisser Weise zumindest in unserer Macht und Verantwortung steht, genau das zu tun. Ich will aus 2. Korinther 10 die Verse 4 bis 5 lesen, wo Paulus auch darüber redet, wie man mit Gedanken umgeht. Er sagt dort, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Hier geht es eben um solche Gedanken. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Ja, wir sind göttlich fähig gemacht. In der Kraft des Heiligen Geistes haben wir Macht über unsere Gedanken, um falsche Gedanken zu unterdrücken und gute Gedanken zu fördern. Wir können natürlich nicht einfach steuern, was jetzt in unserem Kopf so gerade vor sich geht. Also Gedanken kommen einfach auf. Da können wir eigentlich nichts erstmal dagegen tun, was jetzt in unserem Kopf so vor sich geht oder welche Gedanken da hochschießen. Aber wenn Gedanken aufkommen, dann können wir sie analysieren. Wir können uns gegen böse Gedanken entscheiden und wir können unsere Gedanken auch wieder auf das Gute richten. Außerdem können wir und müssen auch unsere Gedanken so trainieren, dass sie auch immer automatischer auf das Richtige gelenkt werden. Und dazu lesen wir auch sehr viel in der Bibel. Dieses Thema Nachsinnen ist ein sehr großes Thema in der Bibel. Und dieses Nachsinnen, wovon Gott in seinem Wort zu uns spricht, bedeutet, unsere Gedanken immer wieder neu um bestimmte Themen kreisen zu lassen. Und je mehr wir über das Richtige nachsinnen, wird unsere Gedankenwelt mehr und mehr davon bestimmt sein. Und dadurch, wie wir es schon gesehen haben, wird unser Wille dann auch mehr darauf gerichtet, dieses Gute auszuleben und auch praktisch zu tun. Worauf genau sollen jetzt aber unsere Gedanken gerichtet sein? Das möchten wir uns jetzt im zweiten Punkt anschauen, wovon unsere Gedankenwelt geprägt sein soll. Wir haben es gelesen, Paulus zählt hier in Vers 8 einige Punkte auf und dadurch, dass er vor jedem dieser Punkte sagt, alles was, zum Beispiel alles was wahr ist, dadurch, dass er das so sagt, sehen wir, dass er es sehr allgemein hält. Und dadurch, dass es so allgemein ist, kann man natürlich sehr viele oder vielfältige Ableitungen daraus ziehen. Paulus geht hier nicht auf sehr spezifische Punkte ein, er geht sehr in die Breite. Somit könnte man natürlich jetzt zu jedem dieser Dinge auch einen eigenen Exkurs machen und viel auch dazu sagen. Ich möchte aber jetzt erstmal eher einen groben Überblick geben und dann daraus schon auch gewisse Anwendungen ableiten. Aber wir werden es, glaube ich, nicht in aller Tiefe behandeln können. Und dennoch werden wir sehen, was dieses Gute ist, worauf wir unsere Gedanken lenken sollen. Also zuerst sagt Paulus, alles, was wahr ist. Wir wissen, dass Gottes Wort vollkommen wahr ist. Jesus sagt ja auch über sich selber als Person, ich bin die Wahrheit. Damit, denke ich, mit diesen zwei Aussagen haben wir schon ein Indiz, einen Hinweis, worauf wir denn unsere Gedanken richten sollen. Dieses Wort wahr kann aber auch wahrhaftig bedeuten. Also wir sollen darauf bedacht sein, aufrichtig zu sein, authentisch zu sein, in unserem Reden, in unserem Tun. Wir sollen nicht irgendwie Lügen anstreben. Wir sollen auch nicht durch ein heuchlerisches Leben Menschen täuschen. Auch das wäre nicht entsprechend der Wahrheit. Und dieses Wort wahr, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt eigentlich nicht verborgen. Und ich glaube, manchmal sind wir dazu geneigt, Dinge auf verborgene Dinge zu richten. Auf das, ja, vielleicht nicht unbedingt mystische, aber so alles, was in der Welt abgeht. Naja, alles ist doch irgendwo gelenkt. Man will es vielleicht irgendwie erforschen und so weiter. Solche Dinge. Das denke ich grundsätzlich auch nicht falsch, aber wir sollen auf das uns richten, was wir wirklich wissen, auf Tatsachen, die unter anderem vor allem im Gottes Wort zu finden sind, auf das, was wirklich gewiss ist, wo wir wirklich sagen können, ja, so ist es, und nicht so sehr auf die Dinge, die man vermutet, auf Gerüchte und so weiter. Also, so in diese Richtung geht's, wenn Paulus sagt, alles, was wahr ist, sollt ihr erwägen. Dann sagt er weiter, alles, was würdig ist. In anderen Übersetzungen heißt es, alles, was ehrbar ist. Und damit sind Dinge gemeint, die Anbetung hervorrufen. Also dieses Wort ehrbar oder würdig hat etwas mit Anbetung zu tun. Das kann sich auf Würdenträger beziehen. Also da ist auch dieses Wort Würde drin. Würdenträger, also Menschen in hohen Positionen, sie haben, strahlen aufgrund ihrer Position eine gewisse Würde aus. Ich denke nicht, dass es Paulus genau darum geht. Es geht ihm ja vielmehr hier um das praktische Leben. Wir sollen also auf Dinge bedacht sein, die Bewunderung und Respekt, auch Ansehen hervorrufen. Das sollen wir natürlich nicht tun, damit Menschen uns einfach bewundern, nicht aus unserem Stolz heraus, sondern weil es der Würde Gottes entspricht. Letztendlich soll Gott dadurch auch bewundert werden. Dann sagt er weiter, alles, was gerecht ist. Ich glaube, gerecht kann hier auch einfach im wortwörtlichen Sinne gemeint sein. Ja, wir wollen etwas Gerechtes tun und nicht Unrecht ausüben. Ich glaube, auch da sagt Gott sehr viel, vor allem im Alten Testament, ja, wo er den Israeliten sagt, ihr sollt nicht mit ungerechter Waage zum Beispiel messen, ja, den Käufer sozusagen übervorteilen durch ungerechtes Gewicht. Sowas ist hier gemeint. Wir sollen eben aufs Recht bedacht sein, nicht auf Ungerechtigkeit. Und gerecht im Sinne Gottes bedeutet ganz allgemein, dass eben was Gottes Maßstäben, was seinem Gesetz, seinem Willen entspricht, darauf sollen wir bedacht sein. Weiter sagt Paulus, alles, was rein ist, es wird unter anderem mit dem Wort keusch übersetzt, ich weiß nicht, wie viele jetzt damit was anfangen können, aber es bedeutet eine sittliche Reinheit, eine moralische Reinheit. Paulus verwendet es auch, um die Motive zu beschreiben, mit denen jemand etwas tut, also wirklich reine, aufrichtige Motive auch zu haben. Und wir sehen es in 1. Johannes 3, Vers 3 ist es, glaube ich, wo es heißt, wir werden sein wie Jesus, und jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich so, wie Jesus rein ist. Also letztendlich sehen wir in Jesus diese Reinheit. Er war wirklich vollkommen, er war unbefleckt in all seinen Motiven, in seinen Worten, in seinen Taten. Weiter heißt es, alles, was lieblich ist. Lieblich ist vielleicht auch so ein Wort, das man nicht immer sofort versteht. Aber es bedeutet einfach liebenswert. All das, was so gut ist, dass ich es liebe, dass meine Zuneigung dorthin gezogen wird, also werden. Alles, was moralisch auch eine Anziehungskraft hat, was eben eine Zuneigung in moralischer Hinsicht hervorruft. Dann auch alles, was wohllautet, da geht es um gutes Reden. aber mehr in der Hinsicht, alles, was einen guten Ruf hat, was auch unter den Menschen Zustimmung verdient, worüber eben gut geredet wird und was empfehlenswert ist. Und dann schließt Paulus diese Liste ab, wenn er sagt, wenn irgendeine Tugend, irgendein Lob, und damit fasst er es in gewisser Weise zusammen, Tugend oder Tugenden sind eben herausragende Charaktereigenschaften. Petrus redet zum Beispiel in einem seiner Briefe von den Tugenden Gottes, die wir verkündigen sollen. Also Gott ist ja der vollkommene Maßstab, wenn es um Tugend geht. Man könnte es zum Beispiel auch mit Vortrefflichkeit übersetzen, was bedeutet, wirklich eine hohe Qualität zu haben, also in hohem Maß gut zu sein. Das ist dieses Wort Tugend oder Vortrefflichkeit. Und wenn Paulus dann noch zum Schluss Lob erwähnt, dann geht es hier um lobenswerte Dinge. Interessanterweise, wenn wir dieses Wort sehen, wird es auch auf die Regierung bezogen, wo es heißt, wenn du das Richtige tust, wenn du dich ans Recht auch in deinem Land hältst, dann wirst du von der Regierung Lob empfangen. Andererseits, wenn du es nicht tust, wirst du Strafe empfangen. Also hier haben wir dieses Wort Lob auch. Darüber hinaus wird es aber auch gebraucht, um Gottes Lob an uns auszudrücken. Wenn wir Gutes tun, dann wird Gott uns loben, wenn man das so sagen kann. Er wird dem zustimmen, wenn wir nach seinem Willen handeln. Er wird auch im Endgericht sagen, ja, du hast gut gehandelt und dem stimme ich zu und dafür gebe ich dir Lob. Und ihr merkt es vielleicht schon, es war jetzt nur eine ganz kurze Erklärung jedes dieser Punkte. Aber ich glaube, wenn wir das alles zusammennehmen, dann verstehen wir, worum es Paulus geht. Letztendlich geht es wirklich um einen heiligen, aufrichtigen Charakter, der nach außen hin durch Taten und durch unser Verhalten auch wahrnehmbar ist und von anderen als angenehm, attraktiv, bewundernswert erkannt wird und auch unter anderen dann einen guten Ruf hat. Manche Ausleger meinen an dieser Stelle, dass es hier um charakterliche Ideale geht, die in der damaligen Kultur geläufig waren, weil es, glaube ich, in der griechischen antiken Literatur auch immer wieder solche Listen gab, so soll es so sein, und manche legen es dann so aus, so Paulus sagt hier, schaut mal, auch die Heiden sind ja nicht alle einfach schlecht, auch von ihnen könnt ihr euch Dinge abschauen. So wird es teilweise hier ausgelegt. Ich glaube aber zusammen mit anderen Auslegern, dass, weil Paulus gerade zum Beispiel auch im dritten Kapitel dieses Briefes über unser Bürgertum im Himmel redet, also dass wir als Christen Bürger des Himmels sind, dass es hier mit dieser Liste viel mehr oder vor allem um diesen christlichen Charakter geht, der in hohem Maße attraktiv und vollkommen ist, weil er eben dem Wesen Gottes entspricht und deswegen auch von Gott vor allem als gut befunden wird. Und so sollen wir genau auf diese Dinge unsere Gedanken richten. Wir sollen abwägen, was ist wirklich tugendhaft, was ist gut, was ist liebenswert, welche Motive sind wirklich rein, welches Verhalten ist rein. Wir sollen darüber nachdenken, wie können wir wirklich ein Leben führen, das Zustimmung erhält, das einen guten Ruf hat. Wir sollen uns mit der Wahrheit beschäftigen und in allem Wahrhaftigkeit anstreben, wirklich authentisch sein, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nichts vortäuschen, nicht heucheln. Insgesamt sollen sich unsere Gedanken also darum drehen, was vor Gott vollkommen ist, wofür er uns loben wird, was von seiner Seite Zustimmung empfängt. Und wie das vielleicht auch praktisch aussehen kann, möchte ich an dieser Stelle durch ein kurzes Beispiel verdeutlichen. Also wie wir unsere Gedanken zum Beispiel auf das Reine, auf das Liebliche richten können. Ich will Jesus als Beispiel nehmen. Wir lesen es in Matthäus 14, wie Jesus vom Tod Johannes des Täufers erfährt. Und wir lesen dann, er will für sich allein sein. Also er braucht jetzt einfach Ruhe. steigt in ein Schiff, um an einen öden Ort zu fahren, wie es heißt, an einen einsamen Ort. Er will für sich sein. Ich glaube, wir können das nachvollziehen. Auch wir brauchen immer wieder Zeiten, wo wir Ruhe haben, wo wir für uns allein sein wollen. Und die Menschen, die Volksmengen, die interessiert es gar nicht. Sie haben gar keinen, sie sind da gar nicht einfühlsam. Sie wissen, Jesus fährt weg, wir laufen ihm hinterher. Ist egal. Sie wissen vielleicht auch gar nicht, dass er seine Ruhe haben will, aber sie laufen ihm hinterher. Und als Jesus aus dem Schiff steigt, wo er eigentlich an einem öden Ort sein wollte, sieht er eine große Volksmenge. Wir können es uns vorstellen, wie er da kommt, und sie bedrängen ihn sofort. Sie wollen seine Worte hören. Er hat also keine Ruhe. Und was macht Jesus jetzt? Schickt er sie weg und sagt, geht weg, ich will meine Ruhe haben. Braust er auf? Also handelt er so aufbrausend, indem er sie wegschickt und sagt, ich wollte mich eigentlich zurückziehen. Und wir sehen hier, nein, er tut nicht das, sondern wir merken, es geht ihm nicht um sich. Es heißt dann, er wurde innerlich bewegt über sie, über diese Volksmengen. Und für mich persönlich immer wieder, wenn ich an diese Stellen komme, wo über Jesus so geredet wird, dann ist das einer der erstaunlichsten und bewundernswertesten Reaktionen und Wesenszüge Jesu. Wenn wir uns das vorstellen, ist das nicht wirklich ein anziehendes, ein wirklich liebenswertes Verhalten, worüber Menschen auch gut reden würden, das auch von einer vollkommen reinen inneren Haltung zeugt? Und wenn wir sowas lesen, genau darauf sollen wir unsere Gedanken richten. Solche Dinge sollen wir wägen. Um diese charakterliche Schönheit sollen unsere Gedanken sich drehen. Wir sollen oft darüber nachdenken. Und je mehr wir das tun, werden wir verstehen und verinnerlichen, dass das wirklich wahre Schönheit, ein wirklich wahrer Charakter oder guter Charakter ist. Und dann wird unser Verstand sich immer und unsere Zuneigung immer mehr auf so etwas gerichtet sein und angezogen sein. Und dann eben wird unser Wille bewegt, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, genauso zu handeln. Weil wir eben für uns selber merken, es ist sowas Schönes und Gutes. Und so werden daraus reine und liebenswerte, anziehende Taten folgen. Und ich glaube, man könnte jetzt viele solcher Beispiele anführen. Es ist ein Beispiel, um zu zeigen, wie sowas aussehen kann. Und wir sehen, unsere Gedankenwelt prägt unser Leben, unser Verhalten sehr stark. Und es ist deswegen nicht unerheblich, womit wir uns befassen und unsere Gedanken füllen. Ich denke, heutzutage sind wir wahrscheinlich mehr denn je bombardiert mit Einflüssen, die unsere Gedanken bestimmen können. Heute gibt es unzählige und sehr schnelle Möglichkeiten, seine Gedanken zu füllen. Vor allem durch die Medien passiert es, und vor allem durch die Medien prasseln ja auch unendlich viele Informationen auf uns ein. Und diese Informationen werden uns unweigerlich beeinflussen, wenn wir uns ihnen hingeben. Und auch hier einfach nur ein paar Beispiele. Was vermitteln denn die Medien? Also ich meine jetzt nicht nur die Nachrichten, vor allem soziale Medien. Was wird uns von der Gesellschaft hier vermittelt? Zum Beispiel, schau, dass du reich wirst, damit du dein Leben genießen kannst. Das ist wirklich ein tugendhaftes, ein erstrebenswertes Leben. Und dann wird es dir gut gehen. Aber je mehr du das hörst, das siehst, wie andere ihren Luxus ausleben, desto mehr wirst du dich damit beschäftigen. Es wird deine Gedanken einnehmen, es wird deinen Willen immer mehr dorthin lenken, genauso zu handeln. Ach, ich will das Leben auch so genießen, ich will auch hier und da und dort sein, ich will mir auch das und das leisten können. Und hier kommt jetzt Gottes Wahrheit, von der wir uns eigentlich prägen sollten, die dem völlig entgegensteht. Gott hat grundsätzlich nichts gegen Reichtum, aber Gott sagt uns in 1. Timotheus 6, dass die Gottesfurcht mit Genügsamkeit ein großer Gewinn ist. Das ist wirklicher Gewinn in Gottes Augen. Deswegen musst du auf diese Wahrheit deine Gedanken richten, damit du verstehst, ich brauche den Reichtum nicht. Klar, Gott kann ihn schenken, ich darf ihn genießen, aber ich muss nicht die ganze Zeit danach streben. Wenn ich genügsam bin, dann wird es mir eigentlich sogar besser gehen, dann habe ich echten Gewinn. Und ja, die Welt vermittelt ja, durch Reichtum hast du wirklich ein gutes Leben, ein entspanntes Leben. Aber Gottes Wahrheit sagt uns, mit dem ganzen Reichtum dieser Welt kannst du das wahre, das echte, das ewige Leben nicht kaufen. Das war jetzt eins solcher Beispiele. Eine andere Sache ist aber auch zum Beispiel, dass uns die Gesellschaft vermittelt, dass du Würde empfängst, wenn du dich immer höher arbeitest. Ich habe vorhin gesagt, dieses Wort Würde bezieht sich auch auf Positionen. Ich glaube auch da vermittelt die Gesellschaft, je höher du kommst, desto besser ist es. Karriere machen, dann werden Leute zu dir aufschauen, dann wirst du wirklich Würde haben. Und in unserer Ellbogengesellschaft bedeutet es natürlich auch, ohne Rücksicht auf andere das zu tun. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon erlebt, wie das aussehen kann. Und so können auch wir von solchem Streben beeinflusst sein. Aber Jesus sagt wieder, jetzt kommt wieder die andere Seite, wie es eigentlich sein sollte bei uns im Leben. Wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Markus 9, Vers 35. Das ist Würde, das ist ein ehrbares Verhalten in Gottes Augen. Aber je mehr du dich eben von der Gesellschaft, von den Idealen unserer Welt prägen lässt, desto mehr wirst du diese wahren Tugenden Gottes aus den Augen verlieren und immer mehr nach den Maßstäben dieser Welt leben und immer weniger nach den Maßstäben Gottes. Und gerade deswegen müssen wir erwägen und abwägen und unsere Gedanken darauf richten, was vor Gott wahr und lobenswert ist. Denn sich von den Idealen und Machenschaften dieser Welt blenden zu lassen, indem man Gottes Wahrheit vergisst, kann uns wirklich auf sehr, sehr schlimme Irrwege auch führen. Und ich habe dabei an dieses Beispiel aus der Bibel gedacht, Psalm 73 von Asaf. Viele kennen dieses Beispiel wahrscheinlich. Dort sagt er in Vers 2, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen und nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Und warum sagt er das so? Er hat sich zu sehr mit seiner damaligen Gesellschaft beschäftigt. Seine Gedanken kreisten zu sehr darum. Er hat nämlich gesehen, wie es den Gottlosen sehr gut geht. Es läuft alles perfekt für sie. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie haben trotzdem Erfolg. Sie sind sorglos. Das ist das Leben, was ich eigentlich auch will. Und er sagt sogar, ich beneidete sie. Diese Gedanken haben ihn dazu geführt, diese Gottlosigkeit in gewisser Weise lieb zu gewinnen. Und deswegen sagt er, dadurch wäre ich fast auf diesen Weg der Gottlosigkeit abgeglitten. Und jetzt ist es sehr interessant zu sehen, was Asaf zur Umkehr geführt hat, wie er dieser Falle entgangen ist. Er sagt nämlich in Vers 16, da dachte ich nach. Wir sehen, das Denken hat ihn zurückgebracht. Er ließ seine Gedanken nicht mehr um den Erfolg der Gottlosigkeit kreisen, sondern richtete jetzt seine Gedanken wieder darauf, was vor Gott wahr ist und was vor Gott zählt. Denn, sagt er dann später, ich habe auf ihr Ende geschaut und ich habe erkannt, Gott wird letztendlich am Ende all diese Gottlosigkeit ins Gericht bringen. Am Ende werden diese gottlosen Menschen einen ewigen Schrecken haben und ich werde selig bei meinem Gott sein. Und so war er wieder ermutigt, wieder Gottes Wege zu gehen, trotz aller scheinbaren Nachteile. Und ich denke, von diesem Beispiel können wir gut lernen. Uns von solchen falschen Sichtweisen und dieser angeblichen Vorzüglichkeit der Gottlosigkeit nicht auf Abwege bringen zu lassen, sondern immer wieder neu auf die Wahrheit Gottes unsere Gedanken zu richten. Eine weitere negative Auswirkung, wenn wir uns mit den Dingen dieser Welt zu sehr beschäftigen, ist auch, dass es uns innerlich abstumpfen lässt. Wir merken es, in der Gesellschaft werden immer mehr Dinge als völlig normal und gut dargestellt, die vor Gott aber abscheulich und unrein sind. Und man könnte hier viele Beispiele jetzt anführen. Ich habe mich wieder daran erinnert, man redet immer wieder darüber, dass bis vor ein paar Jahren eigentlich Ehebruch strafbar war in unserem Land. Ich habe nochmal nachgeguckt, bis 1969 war Ehebruch strafbar in Deutschland. Aber wenn wir die Entwicklung sehen, interessiert es heute noch irgendjemanden? Interessiert es dich, wenn du von Ehebruch hörst? Ja, okay, in der geistlichen Welt, in der christlichen Welt vielleicht schon noch. Aber ja, wir sehen es ja überall. Menschen leben in wilden Ehen zusammen. Sie wollen nicht mehr heiraten. Heute der Partner, morgen der Partner. Aber das sind Dinge, die Gott hasst. Gott hasst Ehescheidung. Gott hasst Ehebruch. Und wir sehen eben in vielen solcher Dinge eine immer größere Entfernung von Gottes Maßstäben. Und ich denke auch, dass wir Christen davon beeinflusst sind. Auch wenn wir selber vielleicht in unserem Herzen diese Dinge nicht tolerieren, so merken wir eben doch eine gewisse Abstumpfung, eine immer größere Gleichgültigkeit. Sei es jetzt die Vielfalt der Sexualität und Geschlechter, sei es auch die Freizügigkeit der Kleidung, sei es Gewalt, womit wir immer wieder konfrontiert sind, sei es auch unreines Gerede und Geschwätz. Wir sind tagtäglich mit diesen Dingen konfrontiert und vieles ist eben in unserer Wahrnehmung normal geworden. Und genau auch diese Dinge werden so stark durch die Medien gefördert. Und wir merken es, je öfter wir diese Dinge anschauen, vielleicht auch durch Filme, Gewalt, schlechte Redensarten, auch Sexualität. Ja, eben, desto mehr wir das tun, desto normaler wird es in unserer Wahrnehmung und wir denken uns nicht viel dabei. Wir kennen es dann vielleicht auch gar nicht mehr als schlimm an, bei anderen zumindest. Und ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, werden wir im Unterbewusstsein immer mehr dorthin gezogen und auch wir könnten auf solche Wege abgleiten, wenn wir nicht aufpassen. Ich habe vorhin schon aus Epheser 4 zitiert zitiert. Dort sagt Paulus über diese Menschen, die eben so verfinstert sind in ihrem Verstand, dass sie jede Empfindung verloren haben. Und gerade da sehen wir, sie sind völlig abgestumpft. Sie sind gar nicht mehr fähig, wahre Schönheit und Reinheit zu erkennen, weil eben die Unreinheit sie so vereinnahmt hat. Und weil wir eben auch mit so viel Unreinheit und Gottlosigkeit in der Gesellschaft, in den Medien konfrontiert sind, müssen wir aufpassen, dass wir uns selber nicht so weit von Gott entfernen in unseren Gedanken, dass auch wir immer mehr diese Empfindung verlieren. Vielleicht wird es nie zu schlimmen Sünden bei dir kommen, aber diese Gleichgültigkeit über diese Dinge kann auch in deinem Leben dazu führen, dass du auch in Kleinigkeiten immer mehr Unreinheit tolerierst. Sei es jetzt in deinen Gedanken, sei es in deiner Sprache, sei es auch in deinen Taten. Aber selbst wenn wir es in Kleinigkeiten zulassen, wo wir manchmal meinen, ach, ist doch nicht so schlimm, selbst da sehen wir dann, es ist nicht mehr die Vortrefflichkeit, die Gottes Wesen bestimmt. Wir dürfen uns als Christen mit nichts Geringerem zufrieden geben, als mit der Vollkommenheit Gottes. Und gerade deshalb müssen wir ganz bewusst dagegen steuern und das erwägen, was wahr, was gerecht, was würdig, was lieblich und wohllautend ist vor Gott und auch vor denjenigen, die Gott nachfolgen. Und wodurch kann das gefördert werden? Wie können wir uns darin auch trainieren? Das möchte ich im dritten Punkt noch beleuchten. Was hilft uns darin? Das ist der dritte Punkt. Und damit möchte ich auch übergehen zu Vers 9, wo Paulus schreibt, Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Mit dieser Einleitung, die er hier schreibt, was ihr auch gelernt habt, also dieses auch, damit verbindet Paulus jetzt diese beiden Verse. Und wenn er dann auch am Ende von Vers 9 diese Aufforderung bringt, dies tut, dann zeigt er jetzt damit, dass all das wirklich auch praktisch werden soll. Es soll praktisch in die Tat umgesetzt werden. Also hier diese Bestätigung, es geht nicht nur um die Gedanken, daraus sollen letztendlich Taten folgen. Und so führt er hier in Vers 9 das Thema von Vers 8 fort, indem er aufzeigt, wie er das, was er von den Philippern hier erwartet, auch selber gelehrt und vorgelebt hat. Und wenn wir an Lehre und Vorbild denken, dann sind das wiederum Dinge, die zuallererst auf unsere Gedanken einwirken werden, die in uns auch gute Gedankengänge fördern, um dann letztendlich das Richtige zu tun. Und ich möchte diesen dritten Punkt anhand eben von Vers 9 in drei Unterpunkten vertiefen, nämlich Lehre, Vorbild, das habe ich schon erwähnt, und dann drittens auch noch Gottes Beistand, von dem Paulus hier auch redet. Gehen wir erst zur Lehre. Paulus sagt, was ihr auch gelernt und empfangen habt. Ja, gelernt hatten sie diese Dinge von Paulus durch seine Lehre. Er war Christi Apostel, um ihnen, also unter anderem der Gemeinde in Philippi, das Evangelium zu vermitteln, um ihnen auch alle Ratschlüsse und Wahrheiten Gottes zu bringen. Und so hatten sie durch seine Lehre diese Dinge empfangen. Und dieses Empfangen heißt nicht nur, ja, wir haben es gehört, sondern sie haben es wirklich in sich aufgenommen. Sie haben dem zugestimmt, ja, das ist die Wahrheit, danach wollen wir leben. Das ist in diesem Wort Empfangen auch enthalten. Und es passierte natürlich zum ersten Mal, als Paulus nach Philippi kam, um den Menschen das Wort Gottes zu predigen, das Evangelium. Dort hatten sie zum ersten Mal darüber gehört. Dort entstand eine Gemeinde, die Paulus gelehrt hatte. Und dann lesen wir es, dass er dann in einer weiteren Reise nochmal nach Philippi zurückkam. Ich denke, auch dort hat er sie einfach wieder damit mit diesen Lehren konfrontiert. Und dann sehen wir es auch, weil er diesen Brief schreibt, wieder Lehre. Er regt wieder ihre Gedanken an und sagt, darauf müsst ihr bedacht sein. Und so erkennen wir, dass wir immer wieder mit den gleichen Dingen, mit den gleichen Lehren konfrontiert sein müssen. Wir müssen uns von der Lehre des Evangeliums, von der Wahrheit des Wortes Gottes prägen lassen. Wie wir es jetzt schon mehrfach gesehen haben, diese Wahrheit ist die absolute Wahrheit. Gott zeigt uns, was wirklich wahr ist. Und wenn wir seine Wahrheit erkennen, dann können wir auch alles, was wahr ist, erwägen und danach handeln. Und das gilt eben auch für all die anderen Punkte aus Vers 8. Gott legt fest, was gerecht, würdig, was liebenswert ist, was wirklich Lob verdient. Und so muss unser Verstand eben durch das Wort Gottes erleuchtet werden, damit wir zuerst mal erkennen, was eben wirklich gut ist und dann unsere Gedanken darauf richten, um das Gute in die Tat umzusetzen. Und genau aus diesem Grund ist es notwendig, dass wir uns fortwährend wirklich Tag für Tag mit Gottes Wort füllen. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, okay, ich schaue mir dieses Böse und das Schlechte nicht mehr an. Denn selbst wenn wir unsere Gedanken auf Dinge richten, die vielleicht an sich nicht schlimm sind, die aber eigentlich auch belanglos sind und unnütz, selbst dann wird es uns schlecht beeinflussen und uns fruchtlos sein lassen. Denn wenn wir uns auch mit Belanglosigkeiten beschäftigen, ich denke, ja, vor allem in den sozialen Medien passiert es, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die gar nicht relevant sind, dann werden auch solche Dinge uns von den Wahrheiten Gottes wegziehen. Wir merken es ja, egal was wir uns anschauen, Immer wieder kommen Gedanken auf und denkst dir, ja, warum denke ich jetzt an sowas Belangloses? Naja, vielleicht habe ich mir gestern oder heute früh irgendwas angeschaut und darüber denke ich jetzt nach. Und wie ist es denn, wenn wir von solchen Belanglosigkeiten, wenn davon unsere Gedanken angeregt werden und wir damit beschäftigt sind, werden uns solche Dinge dazu führen, nach der Wahrheit Gottes zu handeln? Meistens oder eigentlich immer eigentlich nicht. Es wird mich nicht dazu antreiben, nach Gott und seinem Willen zu handeln. Und ich glaube, der Teufel nutzt es einfach, um uns einzulullen, um uns träge zu machen. Denn er will uns zeigen, ist doch nichts Schlimmes, kannst dir doch alles angucken. Dabei weiß er ganz genau, selbst wenn es an sich nichts Böses und Falsches ist, dass uns solche Dinge von Gottes Wahrheiten ablenken. Und je mehr wir davon abgelenkt sind, desto weniger wird Gottes Wahrheit unsere Gedanken bestimmen. Und es führt eben dazu, dass wir geistlich träge und dadurch auch irgendwann mal unbrauchbar werden für Gott. Unser Herz wird abgewendet von Gott, mit irgendwelchen Dingen gefüllt. Und je mehr Gott dadurch verdrängt wird und das Wirken seines Heiligen Geistes, desto mehr wird sich wieder unsere alte Natur, unser altes Wesen, das Fleisch, wie die Bibel es nennt, sich breit machen. Dabei lesen wir auch von Paulus in Römer 13 oder 14 ist es diese Aufforderung, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Wenn wir uns gehen lassen, uns mit solchen Dingen füllen, dann werden wir Vorsorge für das Fleisch treiben und es wird uns dazu führen, dass wir die Begierden des Fleisches, die bösen Begierden des Fleisches ausleben. Und so sehen wir, alles beschäftigt uns, alles, was wir lesen und hören und sehen, wird unsere Gedankengänge anregen, aber glücklicherweise zählt es auch für Gottes Wort. Und wenn du dieses Wort liest, sei es die Bibel oder auch geistliche Literatur, wenn du es hörst, durch die Hörbibel, aber auch durch Predigten, dann werden deine Gedanken auf Gottes Wahrheit gelenkt. Und der Heilige Geist kann dann wirken und er wird dir zeigen, wie gut diese Wahrheiten sind. Er wird deine Zuneigung darauf richten, er wird deinen Willen darauf richten, wodurch du letztendlich angetrieben wirst, die Wahrheiten Gottes auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und ich glaube, diese Tatsache ist eben ein Grund dafür, warum es so viel geistliche Schwachheit in der Christenheit gibt. Ich habe auch wieder gemerkt durch diese Predigtvorbereitung, dass es auch bei mir so ist. Nämlich, weil wir eben zu wenig nachsinnen. Ich habe dieses Thema Nachsinnen vorher schon angesprochen. Ja, wie viel Zeit, also wir merken es, wie viel Zeit wir uns doch nehmen für alle möglichen Dinge. Aber das Nachsinnen, wozu Gott uns auch auffordert, dieses Meditieren, wird es auch genannt, hat bei den meisten oder bei vielen Christen keine hohe Priorität. Dabei sagt Gott zum Beispiel zu Josua 1, Vers 8, diese bekannten Worte, dieses Buch des Gesetzes, also für uns die Bibel, Gottes Wort, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht, um was zu tun, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Sehen wir hier, wie das Nachsinnen über Gottes Wort dazu führt, alles zu tun, was darin geschrieben steht? Und wie sollen wir es tun, Tag und Nacht? Wir sagen immer, ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit über Gottes Wort nachdenken, aber wir müssen aufpassen, dass das nicht zur Ausrede wird. Ich glaube, viele von uns müssten sagen, ja, ich muss eigentlich doch viel mehr darüber nachdenken. Und ja, es ist so, es ist eine Tatsache, dass doch viele Christen und auch wir, so wie heute, dass wir in den Gottesdienst gehen, wir hören Predigten. Ich denke auch, dass die meisten von uns schon auch täglich in der Bibel lesen. Aber ist es nicht so, dass wenn wir gehört und gelesen haben, uns ganz schnell auch wieder mit anderen Dingen beschäftigen und nicht weiter darüber nachsinnen und auch dadurch geschieht es, dass eben die Wahrheiten Gottes fernbleiben von unserem Herzen und gar nicht in die Tiefe dringen können. Thomas Watson, auch ein Puritaner, hat einiges zum Thema Nachsinnen, Meditieren geschrieben, zum Beispiel folgende Worte. Ohne Meditation bleiben die Wahrheiten Gottes nicht in uns. Ernsthafte Meditation ist wie das Einmeißeln von Buchstaben in Gold oder Marmor, das Bestand hat. Ohne Meditation ist all unsere Predigt nichts anderes als Schreiben in den Sand oder wie Wasser in ein Sieb gießen. Lesen und Hören ohne Meditation ist wie eine schwache Medizin, die keine Wirkung zeigt. Und so hören und lesen auch wir oft, aber es prägt sich nicht tief in uns hinein. Es beeinflusst nicht positiv unser Wesen und Tun, weil wir nicht darüber mehr nachdenken und nachsinnen. Aber wie schon gesehen, wie wir es bei Paulus sehen, wie wir es bei Josua sehen, auch in den Psalmen, wir sollen denken, wir sollen auf Dinge bedacht sein. Es ist eine Aufforderung, wir müssen nachsinnen. Es reicht nicht, einfach eine Predigt zu hören, nach Hause zu gehen und sich wieder mit Belanglosigkeiten zu beschäftigen. Nimm dir wirklich die Zeit, das Gehörte zu durchdenken. Es reicht nicht, wenn wir hier durch eine Predigt in unseren Gedanken angeregt werden. Das ist zu kurz. Das merke ich bei mir selber immer wieder. Deswegen müssen wir, wenn wir nach Hause gehen, weiter darüber nachdenken. Nimm dir auch die Zeit, dich selbst anhand des Gehörten zu prüfen. Bedenke es, sinne auch darüber nach und plane, wie du diese Dinge auch in die Tat umsetzen kannst und es auch tun willst, ganz bewusst. Und dann wird eben dein Tun, dein Charakter immer wahrhaftiger, gerechter, würdiger, lieblicher, weil es eben von Gottes Wort bestimmt ist. Und auch wenn du selber Gottes Wort liest, tagtäglich, lies nicht einfach nur und schlag's wieder zu. Auch bei mir passiert das sehr häufig. Aber nimm dir die Zeit. Frage dich, wie passt diese Wahrheit, die ich gerade gelesen habe, zu meinem Leben? Was muss ich vielleicht auch anhand dieser Wahrheiten in meinem Leben ändern? Denke aber auch über Gottes Herrlichkeit, über seine Tugenden nach, die er in seinem Wort von sich selbst offenbart. Und so wird eben dann auch durch die Lehre des Wortes Gottes unsere Gedankenwelt positiv beeinflusst werden, wodurch unser Wille angeregt wird, diese Dinge auch zu tun. Aber Paulus spricht hier nicht nur seine Lehre an, sondern auch einen weiteren Punkt, nämlich sein Vorbild. Er sagt, was ihr gehört und an mir gesehen habt, das tut. Also dieses gehört bedeutet, sie hatten ja auch über Paulus gehört, wie er lebt. Er hat auch in diesem Brief sehr viel über sich selbst geschrieben. Da haben sie das nicht selber direkt gesehen. Also sie haben viel über ihn gehört, aber natürlich auch an ihm gesehen, als er bei ihnen vor Ort war. Und er schreibt auch im Philipperbrief an mehreren Stellen über sich selbst, um eben sich als Vorbild darzustellen. So sagt er zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 17, seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus hatte, auch wenn er nicht ganz vollkommen war, oder nicht vollkommen war, sage ich eher so, trotzdem hatte er ein tugendhaftes, ein wahrhaftiges, ein moralisch attraktives Leben gelebt. Und er war nicht perfekt, aber er war Christus hingegeben und strebte an, Christus in allem groß zu machen. Und eben auch solche Menschen zu sehen, ihr Leben zu sehen, ihr Leben auch zu studieren, wird unsere Gedanken darauf richten, es ihnen gleich zu tun. Ja, Menschen sind niemals vollkommen, aber wir dürfen dort, wo wir vollkommene Aspekte in ihrem Leben sehen, diese wirklich auch als gut und attraktiv empfinden und sie nachahmen. Und so ist es nicht falsch, die Bibel dahingehend zu studieren, das Verhalten und Wesen von Menschen zu analysieren und auch abzuwägen, was ist gut, was vielleicht auch nicht. Und so kann eben auch dieses Studieren von Menschen eine Hilfe sein, unsere Gedanken mit Gutem zu füllen. Und es wird ein Ansporn sein, dieses ehrbare, tugendhafte Leben nachzuahmen. Und deshalb ist auch in dieser Hinsicht hilfreich, Biografien von Personen der Kirchengeschichte zu lesen. Denn auch hier wiederum wird das Lesen unsere Gedanken anregen. Wir werden konfrontiert mit vorbildlichen Verhaltensweisen und dadurch angespornt, sie nachzuahmen. Und dabei sollten wir nie denken, naja, die waren so gut, Paulus war so toll, ich komme da nicht hin. Nein, wir sollten es wirklich mit dem Bewusstsein lesen, dass auch wir, so wie diese Menschen, den Heiligen Geist haben. Und so ist für uns kein Vorbild zu hoch, außer das Vorbild Jesu. Nein, vielmehr liegt es vielleicht eben daran, dass wir uns zu sehr mit anderen beschäftigen. Aber was ich damit sagen will, durch diesen Geist, durch den Heiligen Geist, der auch in dir ist, bist du befähigt, so ein Leben zu leben, das dann wiederum auch für andere zum Vorbild werden kann. Und ich will auch noch kurz darauf eingehen, dass wir auch heutige, aktuelle Vorbilder, also Vorbilder der gegenwärtigen Zeit, anschauen sollten, um sie nachzuahmen. Und wo du es kannst, dort verbring auch mit solchen Menschen Zeit, deren Wesen, deren guter Charakter dich dann auch wiederum prägen wird. Aber ganz entscheidend natürlich, ich habe es gerade schon erwähnt, ist letztendlich das größte Vorbild, dem wir alle nacheifern und in dessen Wesen uns der Geist Gottes auch verwandeln möchte, nämlich Jesus selbst. Paulus hat nicht so viel von sich selbst geredet, weil er sich so toll fand. Nein, er wollte ein Vorbild darin sein, Christus nachzufolgen und ihn groß zu machen. Und auch in diesem Brief, im Philipperbrief, haben wir es schon gesehen, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11 oder auch Kapitel 3, das sind große Zurschaustellungen dieses alles übertreffenden Charakters Jesu Christi, der wirklich in allem vollkommen war, der auch so anders war als alles, was uns in der Welt als schön und gut präsentiert wird. Er hat wirklich gezeigt, was erstrebenswert ist. Er hat sich, wie wir es in Kapitel 2 lesen können, erniedrigt vom höchsten Ort bis an den niedrigsten Ort, um der Menschheit zu dienen und seinen Vater zu ehren. Und das ist wahre Größe im Gegensatz zu all dem stolzen Streben nach Anerkennung und Bewunderung in der Gesellschaft. Und so muss Jesus Christus, was das Vorbild betrifft, die Person sein, die wir am meisten studieren, am meisten analysieren und dann auch am meisten nachahmen. Denn das christliche Leben besteht ja letztendlich darin, ihm nachzufolgen und sein Wesen zu verkörpern. Und alle Menschen, die wir uns auch zum Vorbild nehmen dürfen, müssen aber letztendlich anhand dieses Vorbildes, anhand des Wesens Jesu geprüft werden. Und wenn dieses Wesen Jesu in uns zunimmt dadurch, dann werden wir immer mehr das Leben leben, zu dem wir berufen sind, und das eben auch aufweisen, wozu wir durch Paulus in Vers 8 aufgerufen wurden. Und dann werden wir in unserem Leben auch gelingen haben, weil letztendlich Gottes Zustimmung und sein Segen darauf liegt. Und dann werden wir Lob von Gott empfangen, und damit möchte ich jetzt zum letzten Punkt kommen, dass wir den Beistand Gottes brauchen in all dem. Und Paulus sagt da am Ende von Vers 9, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Schon in den vorherigen Versen, bei der letzten Predigt habe ich darüber geredet, über Vers 7, schon da hatte Paulus eine Verheißung gegeben, dass der Friede Gottes uns regieren wird, wenn wir unsere Beziehung zu Gott im Gebet pflegen. Und auch hier gibt es jetzt wieder eine Verheißung. Hier dreht das jetzt etwas um, hier redet er über den Gott des Friedens. Also Gott selbst, der diesen Frieden gibt, wird mit uns sein. Wenn wir all diese Dinge berücksichtigen, die wir jetzt gesehen haben, dann wird Gott mit uns sein, so sagt es Paulus hier. Und sein Segen wird dann voll auf unser Leben kommen. Ein Leben in Heiligkeit wird Gott gelingen lassen, weil er dadurch letztendlich Ehre empfängt. Er wird es auch gelingen lassen, weil es seinem Wesen und Willen entspricht. Er wird es darüber hinaus auch gelingen lassen, um uns dazu anzuspornen, noch mehr nach dieser Heiligkeit zu streben. Und das sehen wir auch bei Josua. Ich hatte vorhin Josua 1, Vers 8 gelesen, aber nur einen Teil, weil jetzt kommt der Rest. Dort heißt es dann, wenn Josua nachsinnt Tag und Nacht und darauf bedacht ist, all diese Dinge zu tun, sagt Gott ihm, denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Gott wird dafür sorgen, dass es so ist. Ja, Menschen werden uns in diesen Dingen nicht immer zustimmen. Der Weg Gottes wird nicht immer Bewunderung auslösen und wird in der Gesellschaft auch nicht immer als ehrbar gesehen werden. Ich denke auch, dass heutzutage ein heiliges Leben in dieser Welt nicht unbedingt mehr lieblich ist für die Menschen. Das sollte uns aber nicht hindern. Wie viel mehr sollten wir eben letztendlich darauf bedacht sein, Lob und Zustimmung von Gott zu bekommen? Wie schön wird es sein, wenn wir am Ende diese Worte hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Wie viel mehr ist das wert als jede Anerkennung und jedes Lob, das wir von Menschen empfangen können? So durften wir heute sehen, dass unsere Gedankenwelt einen entscheidenden Einfluss auf unser Leben hat. Deshalb möchte ich zum Schluss dir sagen, prüfe dich. Womit fülle ich meine Gedanken? Und kann es sein, dass mein Charakter, mein Leben vielleicht noch so unvollkommen ist, weil ich meine Gedanken auf falsche Dinge richte? Prüfe auch alles, was du hörst und siehst und liest anhand von Gottes Wort und seiner Wahrheit. Fülle deine Gedanken mit Gottes Wort, um seine Maßstäbe und Tugenden zu erkennen. Und sinne darüber nach und frage dich, wie kann ich das praktisch ausleben? Und dann wirst du immer mehr die Vollkommenheit deines Vaters und das Wesen Jesu widerspiegeln und damit ein gutes Zeugnis für ihn in dieser Welt sein. Und denke daran, dass wenn du das tust, du von Gott Lob und Zustimmung empfangen wirst und er dein Leben nach seinen Vorstellungen gelingen lassen wird. Amen.